Credo, der Glaube der Kirche.
Zu dieser Credo-Sendung darf ich Sie wieder ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon ist Thomas Barlock. Eigentlich ist es schon ein bisschen schade, dass die Pfingsttage schon wieder vorbei sind. Man hätte sich noch mehr gewünscht, den Heiligen Geist zu feiern. Und vielleicht hat der eine oder andere Hörer auch sich Gedanken gemacht, ja, das wäre doch was Schönes, diese Gaben des Heiligen Geistes. Aber was sind sie genau? Wie erhalte ich sie? Woran kann ich sie erkennen? Hier bei Radio Horeb und Radio Maier Österreich ist darum eine Sendereihe mit Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner über die, wir haben begonnen mit der Gabe der Prophetie, heute die Gabe der Weisheit. Es wird folgen nächsten Dienstag die Gabe der Heilung, Kranke, denen sie die Hände auflegen werden, gesund werden. Es soll dann folgen die Sprachengabe am 31. Mai, dann die Gabe der Erkenntnis im Juni, die Unterscheidung der Geister am 14. Juni. Und so wollen wir, also hier im Radio, alle Gaben durchgehen, die im 1. Korintherbrief ja genannt werden. Herr Pfarrer Lochner, ein herzliches Grüß Gott Ihnen.
Ja, grüß dich Gott, Thomas.
Ich habe es gerade schon angekündigt, dass wir alle Gaben einzeln durchgehen. Wir durften am Sonntag schon eine Standpunktsendung hören über die Neuevangelisierung. Auch im Radio Horeb gab es schon einige Sendungen, jetzt gerade über Pfingsten, über das Wirken des Heiligen Geistes. Und sicher ist dem einen oder anderen Hörer das Herz aufgegangen und hat gedacht, ach, hätte ich doch bloß auch etwas davon. Jetzt wollte ich Sie fragen, Herr Pfarrer, wie ist es denn bei Ihnen, wie gehen Sie damit um? Es sind jetzt Fragen, die ich stelle aufgrund Hörer, die also Ihnen und in anderen Sendungen zugehört haben. Und ich traue mir jetzt einfach die Fragen zu stellen, die Sie mir gestellt haben und ich habe keine richtige Antwort gehabt. Wenn man zum Beispiel einfach sagt, ja, es ist so einfach, den Heiligen Geist zu bitten und er hilft dann und wenn wir ihn haben. Aber es hat jemand gesagt, manchmal bin ich stark im Glauben, da reiße ich andere mit. Aber manchmal gibt es auch Zeiten, wo ich schwach bin, wo andere mich mitreißen müssen. Oder manchmal ist groß meine Hoffnung und manchmal erschüttert mich schon einen kleinen Widerstand und ich mache Gott Vorwürfe. Warum gibt es dieses Auf und Ab? Warum habe ich nicht einfach die Gabe des Heiligen Geistes wie so einen Akku, der dann geladen ist und der dann da gleichsam immer geladen bleibt? Warum gibt es dieses Auf und Ab?
Ja, Geistesgaben sind Geschenke Gottes. Und die sind niemals in dem Sinn Besitz, dass ich sage, so, jetzt habe ich für immer diese Gabe. Sondern auch die Gaben kommen und gehen, die gibt der Herr genau in dem Moment, wo sie nötig sind. Aber ich kann nicht einfach darüber verfügen, wie wenn sie mein Besitz wären. Und so gibt es auch im religiösen Leben ganz allgemein das Auf und Ab in kleineren Zyklen und auch in größeren Zyklen. Also wenn ich eben an die 31 Jahre meiner Ehe zurückdenke, da haben wir zwar versucht, jeden Tag zu beten, aber da gab es auch ein Auf und Ab. Ich glaube, das ist ganz natürlich im menschlichen Leben so einfach, weil wir schwache Menschen sind.
Aber die Frage hat irgendwie so auch bitte den Beigeschmack, warum gibt Gott nicht ständig das vom Heiligen Geist? Er ist doch die Liebe, er will uns doch beschenken.
Ich würde halt sagen, wir sind ja schwache Geschöpfe. Ich denke zum Beispiel an Alan Ames. Wir hatten ihn heute ja gerade in München und manche Hörer waren ja vielleicht sogar mit dabei gewesen, gestern und heute, wie deutlich er gesagt hat von seiner Schwäche, wie er immer wieder die Hilfe von oben braucht. Ich würde sagen, wahrscheinlich wäre eine Gefahr, wenn wir das immer hätten. Och, ich bin, ja, dann kommt der Stolz, die Überheblichkeit, ja, ich kann alles und ich brauche nur das und das tun und dann geschieht das und so. Nein, Gott will, dass wir wirklich von ihm abhängig sind, dass wir immer wieder neu bitten müssen. Bittet und es wird euch gegeben, aber nicht so, dass ich sage, aha, jetzt habe ich es für immer, jetzt brauche ich nicht mehr bitten, jetzt habe ich es.
Schließt ein bisschen die zweite Frage an, die ich gerne stellen möchte. Und zwar möchte ich fragen, Sie sind ja Priester, Sie sind Priester, wo viele Menschen hinkommen. Und Sie kennen bestimmt auch den Fall, dass sie zum Beispiel für jemand gebetet haben und es ging ihm wirklich gut danach. Aber schon mal nach 2, 3 Wochen oder 4 Wochen ruft er wieder an und sagt, ach Herr Pfarrer, jetzt geht es mir gar nicht mehr gut, ich möchte gern wieder zu Ihnen kommen, machen Sie mich wieder, dass es mir wieder gut geht. Also diese Erwartung der Christen auch an den Priester als Guru, der jetzt einmal geholfen hat und dann wieder helfen soll.
Naja, auch da ist eigentlich dasselbe. Schon allein die Vorstellung, kommen Sie und machen Sie, dass mir wieder gut geht, also die ist in sich verfehlt, würde ich sagen. Das gibt's in Ausnahmefällen. Also wir kennen bei Heilung so etwas, dass Leute bei bestimmten Krankheiten die Heilungsgabe sich immer wieder zeigt und das über Jahre hinweg. Weiß ich, kenne so einen Fall. Aber das ist also eher selten. Aber dass ich immer, wie soll ich mal sagen, bereitstehe und immer wieder dieselben Effekte kommen. Das ist, jede Situation ist anders und sicherlich kann ich immer wieder beten und kann auch die Hoffnung haben, dass da etwas Gutes geschieht, aber weder ich selber noch der für den ich bete, hat eine Gewissheit, dass er sagen kann, ja, das muss jetzt kommen. Nein, es muss gar nichts. Wir sind einfach völlig von Gott abhängig, was er gibt. Und er gibt es, ja, ich denke da zum Beispiel an Pater Pio. Also mehr Gebetskraft, wie der Pater Pio hatte, wird ja kaum ein Sterblicher hier auf der Erde haben. Da gibt es ja die Berichte stoßweise darüber. Aber auch bei ihm gab es Fälle, wo er gebetet hat. Und es ist das, was er erbeten hat und auch was der, für den er gebetet hat, gewünscht hat, ist nicht eingetreten. Also wir sind absolut abhängig und wir können nicht einfach sagen, ja, das muss doch gehen. Das ist unsere fleischlich-menschliche Art und Weise zu denken. Wir haben ein Radio und der Strom ist angeschlossen. Wenn ich jetzt anschalte, bumm, dann geht das Ding. Und so muss es bei Gott auch gehen. Nein, so geht es eben bei Gott nicht.
Aber ist das jetzt zum Beispiel für den Priester da nicht auch sehr demütigend, wenn er gleichsam...
Soll es ja wohl auch sein, würde ich sagen. Nee, auch ein Pater Pio braucht wahrscheinlich mal die Demütigung zu sehen. Ja, ich bin absolut abhängig von Gott. Ich glaube, abgesehen davon, ich glaube, dass bei ihm diese Gefahr sowieso nicht so groß war wie bei uns einem. Nee? Je mehr ich noch fleischlich denke und irdisch denke und eben nicht die Gedanken Gottes denke, dann habe ich solche Probleme. Aber je mehr ich mit dem Herrn zusammen bin, dann weiß ich einfach, so ist es. In dem einen Fall läuft es so, in dem anderen läuft es anders. Ich habe das nicht in der Hand. Ja, da denke ich gerade an Catherine Kuhlman. War ja eine der Frauen in Amerika, wo die mit die meisten Heilungen passiert sind. Kann man die Bücher heute noch lesen. Die hat gesagt, am Anfang, wie das bei ihr anging mit dieser Gabe, bildete sich ein, sehr genau zu wissen, wann und wie etwas passiert und welche Bedingungen gegeben sein müssen. Und sie schreibt, je länger sie das erlebt, desto weniger weiß sie, wieso und warum etwas geschieht. Sie wird immer wieder überrascht, dass die Dinge anders laufen, wie sie sich's vorgestellt hat. Und dass Theorien, die sie aufgestellt hat, plötzlich wirft sie der Herr über den Haufen und es läuft anders. Also wir müssen uns damit abfinden, dass es so ist und damit einverstanden erklären. Ich kann mir denken, dass auch für Jesus manches überraschend gekommen ist, dass er nicht über jede Einzelheit seines Lebens im Voraus Bescheid gewusst hat, so und so läuft das. Ich stelle mir zum Beispiel auch vor, wie er die Jünger berufen hat, dass er die Nacht durch, steht er drin, er hat die ganze Nacht gebetet, dass er sich vom Vater hat zeigen lassen, wen soll er berufen. Dass er das nicht im Voraus gewusst hat und dass das nicht einfach schon immer da war. Und so glaube ich es bei vielen Dingen. Ja, er sagt ja auch einmal, der Vater tut etwas und er tut das dann auch. Er tut die Wunder, die er sieht, dass der Vater sie tut. Die tut er. Ja, also er lässt sich vom Vater jedes Wunder zeigen. Er lässt sich die Worte eingeben, die er sagen soll. Ich bin überzeugt, dass alle Gleichnisse ihm vom Vater eingegeben sind. Und all das, was er sagt, er gibt die Worte, die Gott ihm gesprochen hat, gibt er weiter. Aber er kann nicht mehr weitergeben, als er kriegt. Und so ist es halt bei uns Menschen auch. Oder noch viel mehr, würde ich sagen.
Damit sind wir jetzt beim Thema von heute Abend. Heute Abend soll es ja um die Gabe der Weisheit gehen. Herr, zeig mir deine Wege, beten wir im Psalm. Sie, Herr Dr. Lochner, wollen uns diese Gabe nahebringen. Kann man jetzt eigentlich so bei Jesus auch in seinem Alltag diese Weisheit sehen? Also wo wir Menschen staunen, was für eine Weisheit er hat?
Ja, absolut. Und ich komme da auch drauf zu sprechen.
Dann möchte ich Sie jetzt bitten, uns diese Gedanken heute am Dienstag zu schenken über die Gabe der Weisheit. Bitte schön, Herr Dr. Lochner.
Ja, also zunächst als erstes, die Weisheit ist eine Eigenschaft Gottes. Und es ist im Grunde genommen Gott, der uns an dieser Gabe Anteil schenkt. Das hängt bei allen Gaben, ist das so, dass die ein Stück weit sie uns verbinden mit Gott oder auch, dass wir Eigenschaften Gottes hier uns momentan gegeben werden. Die Weisheit, also eine Eigenschaft Gottes, und im Psalm 104 heißt es, in Weisheit hast du alles erschaffen. Und darüber staune ich ja immer wieder. Ich habe mich in jungen Jahren viel mit Biologie und ähnlichen Dingen beschäftigt und Naturwissenschaften. Aber gerade auch das Lebendige, das ist von einer Weisheit durchdrungen. Das ist unvorstellbar. Diese verschiedenen Kreisläufe, die wir kennen, Wasserkreislauf, dann der Sauerstoff, Kohlenstoff, dann die Wachsen und Verwesen, Blutkreislauf, die Regelkreise im Körper, zum Beispiel Temperatur und so viele Dinge. Oder auch der Aufbau der Organe, aber man könnte unendlich viele Beispiele, da könnte man viele Sendungen mitfüllen, nur um zu zeigen, wie viel Weisheit in der Schöpfung steckt. Eine Weisheit, die wir oft, wie soll ich sagen, gedankenlos, ja, das ist eben da und da machen wir uns keine Gedanken drüber, aber zum Beispiel Aufbau des Auges. Wie der Darwin, der ja diese Evolutionstheorie entwickelt hat, wie er das menschliche Auge studiert hat, soll er gesagt haben, es ist unmöglich, dass sowas zufällig entstanden ist. Etwas so Kompliziertes, so durchdacht aufgebautes, da steckt eine unglaubliche Weisheit dahinter. Aber wie gesagt, nicht nur da, das kann man hinten und vorne in der Natur sehen. Zum Beispiel, dass die Natur keine Müllhalden kennt. Da braucht nichts entsorgt zu werden. All das, was gewachsen ist, kann, wenn es gestorben ist, wiederverwendet werden. Es geht immer wieder in den Kreislauf zurück. Nicht wie bei uns Menschen, dass dann ja massenweise, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit dem Müll, weil man so viel erzeugt, den man dann nicht mehr brauchen kann. Wie gesagt, an dieser Gabe der Weisheit gibt Gott dem Menschen Anteil. Und zwar könnte man sagen, ganz wesentlich ist also das Wort der Weisheit oder die Gabe der Weisheit, da handelt es sich um übernatürlich eingegebenen Rat als Hilfe in Krisen und kritischen Lagern. Aber nicht nur da, aber da zeigt sich's ganz besonders, auch bei Jesus sehen wir es da. Es ist auch eine Hilfe, sich in bestimmten Situationen richtig zu verhalten. Gott offenbart seine Absichten und Pläne und weiht uns auch ein und zeigt uns da auch die Wege, wie er möchte, dass wir uns hier verhalten sollen, wie wir uns einbringen. Gerade bei der Vorbereitung auf dieses Thema musste ich selber an dieses Erlebnis 1972 denken. Das war übrigens, jährt sich jetzt bald wieder. Es war die Nacht vom 30. zum 31. Mai 1972. Wo mir der Herr auf eine wunderbare Weise gezeigt hat, und zwar, es ist einfach im Grunde in Worte nicht zu fassen, eine Art nächtliche Vision, dass diese charismatische Erneuerung kommt. Er hat mir den Namen genannt, er hat sie bildlich mir gezeigt, dass sie die ganze Welt erfassen wird. Und er hat mich ganz persönlich berufen. Er hat mich einfach in diesen Plan eingeweiht. Und 4 Wochen später habe ich erfahren, tatsächlich, das, was mir da nachts gezeigt worden ist und was mich so unendlich glücklich auch gemacht hat, Genau das gibt es tatsächlich schon. Das hat Gott auch immer wieder mit den Propheten und mit solchen Leuten gemacht. Und wie gesagt, bei Alan Ames sehen wir das auch so schön, ne? Wie er auf wunderbare Weise von seinem Sündenleben weggeholt worden ist. Gott offenbart seine Pläne und zeigt uns oder beruft uns, in diese Pläne hinein mitzuwirken. Oder die Gabe der Weisheit ist auch ganz wichtig als Hilfe bei Entscheidungen. Wenn es also vor dem Problem steht, welches ist jetzt hier der richtige Weg, was möchte Gott eigentlich, dass ich tun soll? Auch hier ist es natürlich nicht so, dass ich die Frage stelle und dann kriege ich postwendend die Antwort. Aber ich habe das zum Beispiel erlebt, wie ich dann in Ruhestand gegangen bin, wo ich gebetet habe. Da sind einige Dinge sehr schnell mir gezeigt worden, die ich tun soll. Aber andere haben länger gedauert, bis es sich abgezeichnet hat. Hier, oft kommt auch sowas von außen, dass jemand sagt, du, hör mal, das wäre doch was für dich, willst du nicht und so. Also da hat ein anderer das Wort der Weisheit für mich. Der Psalm 25 sagt es so wunderbar: Weise mir deine Wege, lehre mich deine Pfade. Und das ist immer wieder bei Menschen, übrigens auch in den Psalmen, kommt dieser Gedanke ja nicht nur einmal, der kommt ja immer wieder vor. Im Vers 12 beim gleichen Psalm heißt es: Wer den Herrn fürchtet, ihm zeigt er den Weg, den er gehen soll. Dass ich also auf den Herrn höre, dass ich in einer Verbindung zu ihm stehe und mich wirklich ihm ganz anvertraue, dann zeigt der Herr den Weg. Und die Art und Weise, wie er das macht und machen kann, ist ganz unterschiedlich. Ganz besonders schön sieht man es in der Apostelgeschichte an vielen Stellen, aber auch in den Evangelien, auch schon im Alten Testament. Da können zum Beispiel Engel auftreten, haben wir mehrere Fälle. Da können Leute träumen, so wie so ähnlich wie es bei mir gegangen ist. Da können sie Weisungen von Gott bekommen, Worte, die ihnen den Weg weisen. Ich muss bei der Gabe der Weisheit auch immer an die heilige Hildegard denken, mit ihrem Hauptwerk Civias, übersetzt: Wisse die Wege. Weisheit hat was zu tun, die Wege Gottes zu wissen, zu erkennen und sich in sie einzufügen. Der ist weise, der das sucht und vermag. Also es geht da auch um Führung, ganz wesentlich um Führung, aber oft eben auch um Führung in besonders kritischen Situationen. Wenn man also bei Jesus mal schaut, ganz typisch ist diese Geschichte mit der Steuermünze. Da wollen ihn seine lieben Pharisäer richtig reinlegen und haben also gemeint, sie haben jetzt eine Frage, damit können sie ihn fangen, da kommt er in eine Zwangslage, da kommt er nicht mehr raus. Und sie stellen diese verfängliche Frage: Wie ist das? Was sagst du, darf man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Wenn Jesus sagt, nein, darf man nicht, dann gehen sie zu den Römern und sagen, der hetzt uns auf, wir sollen keine Steuern mehr zahlen. Den müsst du umbringen. Sagt er, die müsst ihr zahlen. Dann gehen sie zu den Juden und zu seinen Anhängern und sagen, das ist ein Volksverräter, der will von uns, dass wir dem bösen Kaiser, diesem Abgott, dem sollen wir Geld geben. Und Jesus, diese unglaubliche Weisheit, mit der er darauf reagiert. Er fragte mal zunächst: Habt ihr so eine römische Münze, einen Denar? Wessen Bild ist da drauf? Und dann müssen sie gestehen, da ist das Bild des Kaisers drauf. Allein die Tatsache, dass sie so eine Münze haben, blamiert sie ja schon. Denn dieser Kaiser ist ja ein Abgott. Verstoß gegen das erste Gebot, den dürfte ein Jude ja gar nicht besitzen. Aber sie haben ihn. Er deckt also schon auf, hört mal, ihr tut ja selber nicht, was ihr hier vertretet. Wenn da also das Bild des Kaisers drauf ist, also dann gebt's doch dem Kaiser, damit's weg ist. Ja? Aber gebt Gott, was Gottes ist. und daraufhin können sie nichts mehr antworten. Oder so eine ähnliche Geschichte ist mit der Ehebrecherin, wie sie bei Johannes 8, 1 bis 11 erzählt wird. Man bricht also die Frau, sie ist beim Ehebruch ertappt worden und Moses hat uns im Gesetz geschrieben, die Frau müssen wir steinigen. Was sagst du? Kommt er wieder in so eine Zwangslage, sagt er, ja, steinigt sie, dann sagt man, der predigt von Liebe und dann lässt er die arme Frau steinigen. Sagt er, nein, steinigt sie nicht, kann man sagen, der hetzt uns auf, wir sollen die Gebote Mose nicht mehr einhalten. Der ist ja gegen Mose, der ist ja gegen Gott, der ist ein Gotteslästerer. Also meint man wieder, aha, jetzt haben wir ihn endlich gefangen. Jetzt weiß er nicht mehr weiter. Na, wir kennen dann diese Stelle, dass Jesus da in dem Sand zeichnet. Es gibt eine alte Tradition in der Kirche, dass er da in den Sand Namen schreibt. Namen von Frauen, mit denen sich die Pharisäer, die da um ihn stehen, selber eingelassen haben, mit denen sie Ehebruch begangen haben. Und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wie sie diese Namen da im Sand sehen, erschrecken sie, er weiß von ihnen. Und da sind sie ganz kleinlaut und dann verziehen sie sich. Also da gibt es so viele solche Stellen. Zum Beispiel auch Matthäus 21. Kommen sie und sagen, wo er die Wunder wirkt. In welcher Vollmacht tust du das? Oder überhaupt auch, dass er da mit dem Tempel, Tempelreinigung und so. In welcher Vollmacht tust du das? Und er stellt ihnen eine Gegenfrage und sagt, also ich bin gerne bereit, über die Vollmacht zu sprechen, wenn ihr mir eine andere Frage beantwortet. Ist die Taufe des Täufers Johannes, war die von Gott oder war die von den Menschen? Ist das also etwas Gott, von im Willen Gottes Geschehendes oder war das rein eine menschliche Angelegenheit? Dann überlegen sich natürlich die Leute, wenn wir sagen, das war von Gott, dann wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht gefolgt? Sagen sie, das war von den Menschen, müssen sie Angst haben, dass sie angegriffen werden von den Anhängern des Johannes, weil das Volk ja sagte, das war ein Prophet. Er beleidigt also den Propheten, den sie verehren, das können sie auch nicht wagen. Und dann sagen sie schließlich, tut uns leid, aber diese Frage können wir nicht beantworten. Dann sagt Jesus, gut, dann beantworte ich eure Frage auch nicht. Und immer wieder heißt es dann, es wagt niemand mehr, ihm eine Frage zu stellen. Immer wieder, aber es sind eine ganze Reihe solche Stellen, man kann sie, wenn man das Evangelium mal liest, also gerade bei Matthäus, sind eine ganze Reihe hintereinander aufgeführt. Das ist also Gabe der Weisheit, wo man Jesus hineinlegen will, eine Falle stellen will und er vom Vater eingegeben sieht einen Weg, der über diese Falle hinwegführt. In der jungen Kirche sehen wir auch immer wieder die Gabe der Weisheit und das Wort der Weisheit. Etwa, wenn die Apostel verkünden und sagen, die Gemeinde ist so groß geworden, wenn wir bei den Treffen die Tische bedienen müssen, dass jeder was zu essen kriegt beim Liebesmahl, dann haben wir gar keine Zeit mehr, das Wort Gottes zu verkünden. Wir müssen doch einen Ausweg suchen. Und da ist jetzt die Gabe der Weisheit, sagt, wir müssen 7 Leute wählen, die diesen Dienst übernehmen. Das sind ja dann die berühmten 7, die wahrscheinlich die ersten Diakone waren, ohne dass sie vielleicht von Anfang an schon diesen Namen hatten. Stephanus gehört dazu oder der Philippus und andere. Hier also wie ein Problem, das in der Gemeinde entsteht, gelöst werden kann. Und solche Probleme entstehen ja auch bei uns in den Gemeinden immer wieder. Also bräuchte man für den Pfarrgemeinderat Leute, die besonders die Gabe der Weisheit haben, damit sie Lösungen finden für die Probleme, mit denen ja sich eine Pfarrei immer wieder rumschlagen muss. Ganz gleich auf welchem Gebiet. Oder wir sehen das auch, wie der Petrus, beim Hauptmann Cornelius, wie er dort ist. Bekanntlich predigt Petrus. Er muss erst einmal von Gott belehrt werden, dass er überhaupt in das Haus dieses Heiden gehen darf. Er predigt dort den Heiden und erlebt, während er predigt, dass der Heilige Geist auf die dort Versammelten fällt. Steht nämlich da ausdrücklich, sie fingen an, in Sprachen zu beten und zu weissagen. Und dann sagt, und da kommt jetzt wieder die Gabe der Weisheit, da sagt jetzt an dieser Stelle Petrus: Wenn Gott denen den Heiligen Geist genauso gegeben hat wie uns, dann glaube ich auch, dass er will, dass wir diese Heiden taufen. Und da werden die ersten Heiden getauft. Da fängt die Arbeit mit den Heiden an. Und sie fängt nicht erst mit Paulus an, sondern sie fängt schon mit Petrus an, weil er von Gott belehrt wird durch diesen wunderbaren Vorgang. Später gibt sich ja aus dieser Problematik mit den Heiden, das war ja eine ganz schwere Problematik, und wer so ein bisschen aufmerksam die Paulusbriefe liest, Korintherbrief, Galaterbrief und so weiter, der sieht ja, wie dieses Problem die junge Kirche fast zerreißen hätte können, dass sie auseinandergebrochen wäre zu diesem Zeitpunkt schon, ganz früh. Und hier kommt also bei diesen Beratungen des sogenannten Apostelkonzils die Weisheit, wir sollen einige wenige Dinge, die unbedingt notwendig sind, die sollen die Heiden beachten, aber von den übrigen Vorschriften sind sie frei. Sie brauchen die Speisevorschriften nicht einhalten, sie müssen auch nicht erst beschnitten werden, bevor sie getauft werden. Wie gesagt, hier in diesen Gesprächen und Ansprachen, die da gehalten werden, da zeigt sich diese Gabe der Weisheit. Später zum Beispiel Sa Paulus, wie er auf der Fahrt nach Rom ist, da kommen sie in einen schweren Seesturm und die Mannschaft gibt sich schon auf, man isst nichts mehr, man wartet nur noch auf den Tod. Und in diesem Moment kriegt der Paulus ein Wort der Weisheit von Gott geschenkt. Er sagt ja, nachts im Traum hat ein Engel zu ihm gesprochen und hat gesagt: Seid guten Mutes, du und die ganze Mannschaft, ihr werdet alle gerettet werden. Gott hat dir, Paulus, diese ganze Schiffsmannschaft geschenkt. Es wird keiner ums Leben kommen. Und das sagt er ihnen und baut sie wieder auf. Da kommt Hilfe, da kommt Rat, und tatsächlich, sie laufen dann auf Grund und werden alle gerettet. Auch im Alten Testament sieht man schon diese Gabe der Weisheit, ganz besonders bei Salomo, dessen Weisheit ja sehr gerühmt wird. Beispielsweise bei diesem Fall, wo er ein Urteil fällen muss und wo zwei Frauen sich um ein Kind streiten. Beide haben ein Kind geboren, aber eine von ihnen hat ihr Kind im Schlaf erdrückt, das ist tot. Ein Kind lebt. Und jetzt streiten sie sich, wem das Kind gehört, das lebt. Beide beanspruchen es für sich. Und da kommt jetzt dieses Wort der Weisheit bei Salomo, dass er sagt: Gut, wir werden dieses lebende Kind mit dem Schwert teilen, dann kriegt jeder von euch die Hälfte. Und dann sagt die eine Frau: Okay, ich bin einverstanden damit. Und die andere sagt: Nein, nein, und unter keinen Umständen, ich bin nicht einverstanden. Also lieber soll's die andere Frau haben, als dass das Kind getötet wird. Und jetzt sieht man, wer ist die wahre Mutter, die das Kind lieber weggibt, als dass es töten lässt. Dann die Gabe der im Alten Testament auch. Die Gabe der Weisheit bei dieser Traumdeutung, etwa diesem berühmten Traum, den Josef träumt von den 7 fetten und den 7 mageren Jahren, wo der Pharao nichts mit anfangen kann und wo er ihm sagt, was das bedeuten wird. Das ist von Gott eingegeben in diesem Moment. Oder Daniel, der auch die Träume des Königs deuten muss. Und so konnte man also an vielen Stellen, gibt es eine ganze Reihe, wo man sieht, wie dieses Wort der Weisheit kommt und die Menschen teils beruhigt werden oder teils ihnen ein Ausweg aus der Situation gezeigt wird. dass das heute auch noch gibt. Dafür hat zum Beispiel der Pater James Maniake vor einiger Zeit uns einen interessanten Fall erzählt. Er sagte, dass er in Saudi-Arabien unter den Moslems eine große, vom Heiligen Geist getragene Neuevangelisation hat und dann schon eine Menge Menschen für den christlichen Glauben gewonnen hat, für den katholischen Glauben. Und er hat ihnen eines Tages aus Indien Rosenkränze mitbringen wollen. Und er hat erlebt, dass wenn er da in Saudi-Arabien im Flugplatz ankommt, dass das Gepäck nie kontrolliert worden ist. Und er hat also seinen Koffer mit Rosenkränzen vollgepackt. Und ausgerechnet diesmal kommt also der Zöllner auf ihn zu, fragt, was ist in diesem Koffer? Jetzt will natürlich der James Maniake nicht lügen, aber er kriegt ein Wort der Weisheit, das hat er uns selber erzählt, und sagt, hier sind Geschenke. Ach, Geschenke, okay, Geschenke ist in Ordnung. Wenn das rausgekommen wäre, dass er Rosenkränze drinnen hat, das hätte ihm sein Leben gekostet. Da ist Todesstrafe drauf. Er wollte nicht lügen, aber er wollte natürlich auch am Leben bleiben. Und Gott gibt ihm eine Antwort, die ihn rettet. Das Rettende kommt immer wieder. Da kann man übrigens auch darauf hinweisen, manchmal kann man ja auch einem anderen so einen Weg zeigen. Und dann sind wir hier bei der Gabe des Rates. Die Gabe der Weisheit und die Gabe des Rates, die hängt ganz eng miteinander zusammen. Einen ähnlichen Fall habe ich kürzlich gehört, und zwar aus Madagaskar. Wie da die christliche Mission begonnen hat, wurden die Christen dort sehr verfolgt und sie konnten nur im Geheimen Gottesdienste abhalten und so weiter, und dann gab es Ausgangssperren und Schwierigkeiten. Und eine junge Frau, die zum Gottesdienst gehen wollte, wird angehalten. Was haben Sie hier verloren? Wieso? Sie wissen ganz genau, Sie dürfen um die Zeit gar nicht auf die Straße. Jetzt gibt ihr Gott eine Antwort ein. Sie hat dasselbe Problem. Sie will natürlich nicht sagen, ich will zum Gottesdienst, aber sie will auch nicht lügen. Und sie sagt, unser älterer Bruder ist gestorben, und wir lesen heute sein Testament. Ach so, Testament. Ja, das ist ein Ausnahmefall, da darfst du weitergehen. Ja, hier eine Gabe der Weisheit. Der ältere Bruder, Jesus, ist gestorben und er hat sein Testament hinterlassen. In dem lesen sie jetzt. Sie hat nicht gelogen, aber sie hat eine Antwort gefunden, die sie gerettet hat. Diese Art, dass Gott solche Pläne den Menschen offenbart oder Weisungen gibt, im Grunde genommen gehen wohl alle Gründungen von Ordensgemeinschaft auf so eine Führung zurück. Dass Gott wirklich jemand eingibt, ihm zeigt, du, das wäre notwendig, das ist jetzt dran. Zum Beispiel die Gründung der Schulorden, die ja besonders die Mädchenbildung gefördert haben im vorfeuchten Jahrhundert. Oder die Gründung der vielen, ja, wie die barmherzigen Schwestern, die in die Häuser gegangen sind, die Kranken gepflegt haben, später die Krankenhäuser aufgebaut haben und so weiter. Viele Unternehmungen, Waisenhäuser, Hilfen für Behinderte, Blinde und so weiter. Viele dieser Unternehmungen, die gehen auf solche Eingebungen zurück, dass jemand von Gott her sieht, ja, das wäre jetzt notwendig. Ne? Bei der Schwester Gerhardinger, die Gründerin der Schulschwestern, kann man das zum Beispiel sehr schön sehen. Aber bei vielen anderen auch, wie sie von Gott geführt werden. Mutter Teresa, wie sie plötzlich entdeckt, dass da, was sie ja bis dahin nicht wusste, auf den Straßen in Kalkutta die Sterbenden vor aller Augen da liegen und kein Mensch kümmert sich darum. Und sie haben also ein furchtbares Sterben dort. und sie hört den Anruf Gottes und dass sie dann zum Beispiel auch weiß, wie sie das Problem lösen kann, ne? Dass sie sich den Karren anschafft, dass sie schaut, dass sie irgend so eine leerstehende Halle findet, wo sie die Kranken hintun kann und so weiter. Wie Gott hier eingreift und hilft. Und es gibt auch die Hilfe bei Entscheidungen. Wenn ich vor der Frage stehe, Herr, was ist denn dein Wille, was ich tun soll? Hier mit der Gabe der Weisheit ist das möglich, solche Wege zu finden. Zum Beispiel, für welchen Beruf bin ich denn bestimmt? Welche Berufslaufbahn soll ich einschlagen? Ich versuche den jungen Leuten, auch meinen Enkelkindern, da immer zu sagen, in dem Wort Beruf, da steckt schon der Ruf. Da ist jemand, der ruft, jemand, der einen Anruf an dich hat und sagt, du, hier ist der Platz, den ich für dich vorgesehen habe. Wir sagen in der charismatischen Erneuerung ja sowieso, dass Gott für jeden von uns einen Plan hat und dass wir so wie in ein Mosaik, in einem Gemälde, in einem zusammengesetzten Bild, wie so ein Mosaiksteinchen genau eingepasst sind. Ja, wir erkennen das ja auch bei diesen Spielen, wo man da Bilder zusammensetzt, dass da genau der Platz ist, wo Gott mich braucht. Und wenn ich mich von ihm führen lasse und wenn ich eine Antenne habe für die Gabe der Weisheit, dann finde ich auch an diesem Platz und dann kann ich mich voll erfüllen. Während wenn ich diese Erfüllung, Selbstverwirklichung ohne ihn versuche, dann geht das immer daneben. Das sehen wir heute noch und noch. Dasselbe ist also mit der Ehe, dass Gott mir zeigt, welcher Partner für mich bestimmt ist. Muss ich dran zurückdenken, wie ich glaube, das war der dritte Spaziergang, den ich mit meiner späteren Frau machte, wo jeder von uns dem anderen sein Leben erzählte. Und wo plötzlich sich herausstellte, dass im Lebensplan von jedem von uns unabhängig der Wunsch nach einmal 10 eigenen Kindern steht. Ich weiß noch ganz genau, wie in diesem Moment bei mir das Gefühl kam, oh, ich glaube, wir sind füreinander bestimmt. Sicher, ich war noch ungläubig, aber auch einem Ungläubigen kann manchmal ein Wort der Weisheit gegeben werden. Ganz besonders trifft das ja für Priester und Ordensberufe zu, dass ja auch für den Diakon, dass da also ein Ruf dahinter steht und dass ich, ja, ich kann mich auch noch bei mir erinnern, wie ich da plötzlich diesen inneren Ruf fürs Diakonat gespürt habe. Also hier ist Gott am Werk und ohne, ja, die Kirche prüft ja zum Beispiel bei Priester und Ordensleuten, auch beim Diakon, ob dieser Ruf echt ist. Ich kann ja nicht sagen, so, jetzt habe ich mich entschlossen, jetzt werde ich Priester, so, jetzt muss ich Priester werden. Nein, sondern die Kirche prüft, ob da wirklich ein Ruf dahinter ist und sie gibt sich da schon Mühe und lässt da unter Umständen die Leute auch ganz schön zappeln, ob sie Ja sagt dazu oder Nein. Es gibt da, aber da müssen wir dann bei der Unterscheidung der Geister ausführlicher noch drüber sprechen, schon einige Kennzeichen der Echtheit, ob so ein Wort wirklich von Gott kommt oder nicht. Das habe ich schon sehr früh kennengelernt, zwar nur so im Vorbeigehen, aber immerhin, dass wenn ein Plan von Gott ist und wenn da so ein Ruf an mich angekommen ist, dann stellt sich Friede und Freude ein. Friede, dass ich also spüre, ja, das fühlt sich so gut an, oh ja, ich glaube, das ist das Richtige. Sowas war etwa, eben wie ich da dieses Gespräch mit meiner späteren Frau hatte. Oder Freude, diese Erfahrung da in dieser Nacht 1972, die hat mich ja mit einer so unglaublichen Freude erfüllt, eine Freude, die immer noch in mir da ist, vielleicht nicht mehr in dieser ja extremen Intensität, die kann man wahrscheinlich so extrem auf die Dauer gar nicht auf Erden aushalten, aber sie ist nach wie vor da. Dann auch das Gegenteil. Ich sage oft, auch im Verkehr ist es oft so, wenn man an eine Ampel heranfährt, manchmal, wenn die Sonne so komisch drauf scheint, weiß man nicht, ob die Ampel überhaupt in Betrieb ist. Und auch ob grün ist oder nicht, kann sein, dass man sich unklar ist. Aber wenn rot ist, das merkt man immer. Rot ist viel deutlicher. Und so ist es auch bei Gott. Wenn ich einen Weg gehen will, den er möchte, dass ich ihn nicht gehe, das ist meistens ganz besonders deutlich zu spüren. Ich habe das auch wiederholt erlebt. Und ein dritter Hinweis, um wenigstens ganz kurz drüber zu sprechen, ein Kennzeichen, dass es wahrscheinlich von Gott kommt, ein Ruf ist oder ein Wort, dass es nicht nur einmal kommt, sondern in gewissen Abständen immer wieder. Wenn etwas immer wieder kommt, dann kann man annehmen, da steht Gott dahinter. Auch das habe ich wiederholt erlebt. Es gibt natürlich Voraussetzungen, dass überhaupt, dass ich mit diesen Geistesgaben überhaupt in Berührung komme. Das Entscheidende ist die Verbindung zu Gott. Und zwar, das wurde uns im Fulda bei dieser großen Tagung, die wir da vor kurzem hatten, mittendrin, da wurde uns das besonders deutlich. Es geht um eine Verbindung von Herz zu Herz. Herz spricht zu Herz. Dass ich also mit dem Herrn in einer ganz engen persönlichen Verbindung bin, dass ich mit ihm spreche, dass ich, was könnte man sagen, ein Herz und eine Seele. Also dahin tendiert das zumindest. War auch schön bei Alan Ames heute und gestern zu hören, dass er sagt, beim Rosenkranzgebet immer den Herrn vor Augen haben. Wie wichtig das ist, dass ich im Angesicht des Herrn bete. Dass ich nicht in den luftleeren Raum hinein bete, sondern weiß, er ist da und dass ich diese Verbindung pflege. Da gehört also gerade das ganze Gebetsleben dazu. Und zwar, ich weiß, dass viele Leute relativ viel beten, Rosenkranz und Brigittengebet und ich weiß nicht, was es auf dem Gebet alles gibt, dass sie ein großes Pensum haben. Aber viele wissen nicht, dass sie ganz persönlich mit Gott reden sollen. Unter Umständen so ein auswendig gesprochenes Gebet, wo sie sich dann hinterher beklagen, dass sie es unandächtig gebetet haben, unter Umständen weglassen und ganz persönlich mit dem Herrn sprechen. Und dann werden sie auch erleben, dass er zu ihnen spricht und dass dieses Gespräch überhaupt mal beginnt. Und eine wichtige Voraussetzung ist weiterhin, dass ich mein Leben dem Herrn ganz schenke und gebe. Das ist ja der eigentliche Sinn der Taufe, der uns aber weitgehend verborgen bleibt, weil wir ja als kleine Kinder getauft worden sind und diesen Schritt bewusst gar nicht vollziehen und oft auch gar nicht mehr dahin geführt werden, dass wir ihn vollziehen. Herr, ich gehöre dir. Und alles, was ich bin und habe, gehört dir. Meine Zeit, mein Vermögen, meine Familie, meine Gesundheit, mein Leben und Sterben, alles gebe ich dir in die Hand. Du, dir gehört alles. Und ich bitte dich, dass du mir das zeigst, was ich mit dem anfangen soll. Ich bin gewissermaßen, zum Beispiel was mein Vermögen betrifft, nur Verwalter. Ich bin nicht Eigentümer. Ich kann nicht darüber verfügen, wie ich will, sondern wie der Eigentümer will, nämlich Gott, dem ich alles übergeben habe. Dieser Schritt, den so viele eben leider Gottes nie tun, der ist ganz entscheidend. Und dann kann mich auch der Herr neu mit dem Heiligen Geist erfüllen und dann können auch die Geistesgaben zur Wirkung kommen. Und schließlich als letzte Voraussetzung Gehorsam. Dass das, was mir der Herr zeigt, dass ich bereit bin, das zu tun. Und ich erlebe bei mir, aber auch bei anderen, die so in dieser Arbeit stehen, dass sie immer wieder auch die Schwierigkeit haben, sie kriegen etwas gezeigt vom Herrn und haben Angst, es zu tun und scheuen davor zurück. Es ist ganz wichtig zu lernen, Herr, ich gehöre dir und ich gehorche dir. Wir sehen das bei Ananias in der Apostelgeschichte, wo er den Auftrag kriegt, zu dem Saulus zu gehen. Und er sagt zum Herrn, Herr, dieser Saulus ist ein furchtbarer Kerl, der will uns alle umbringen. Und jetzt soll ich zu dem gehen, das kann ich doch nicht. Und der Herr sagt, doch, ich habe mit diesem Saul noch so viel vor und ich brauche dich jetzt, dass du zu ihm gehst. Und dann geht er hin und tut das. Und er mit der Befürchtung, das könnte ihm sein Leben kosten. Oder bei Samuel, dem Kleinen, der da im Tempel ist, der Knabe Samuel, der da im Tempel ist, ne, der vom Herrn nachts geweckt wird und dem dann gesagt wird, wenn der Herr zu dir spricht, dann sag, sprich Herr, dein Knecht hört. Ich höre auf das und ich tue das, was du willst. Ganz besonders schön sehen wir es bei Maria. Da wundere ich mich sowieso immer wieder drüber, wenn ich da nachdenke, dass da ein junges Mädchen, 15, 16 Jahre alt, ganz genau weiß, dass wenn eine Frau in Israel damals ein uneheliches Kind erwartet, dass sie gesteinigt wird, dass sie keine Chance hat, am Leben zu bleiben. Und jetzt kommt da der Engel und sagt, sie soll ein Kind bekommen, ohne verheiratet zu sein. Dass sie dann sagt, Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin die Magd des Herrn. Das ist eine Lebensübergabe, wie man sie überhaupt extremer sich nicht vorstellen kann. Sie gibt ihr Leben aus der Hand in dem Vertrauen, wenn Gott ihr so etwas zumutet, dann weiß er auch, dass es gut hinausgeht. So wollen wir also dem Herrn wirklich ihn um diese Geistesgaben bitten und wollen aber auch immer wieder dafür danken, wenn wir erleben dürfen, dass er uns in dem einen oder anderen Fall mal gebrauchen konnte. Soweit das, was ich zur Einleitung sagen wollte. Ich würde mich freuen, wenn wir auch jetzt ein bisschen darüber sprechen könnten, wenn Anrufer kämen.
Ja, liebe Hörer, und wie immer wissen Sie ja, dass Sie die Nummer 0700 80 85 80 85 wählen dürfen, um mit Pfarrer Hans-Martin Lochner ins Gespräch zu kommen. 0700 80 85 80 85, damit der ein oder andere Hörer zum Hörer greift, möchte ich bitten, die Regie um ein paar Takte Musik. Petri, grüß Sie Gott. Sie haben die Nummer 0700 80 85 80 85 gewählt und möchten gern mit Pfarrer Lochner sprechen. Bitte schön.
Ja, grüß Gott. Guten Abend, Herr Pfarrer Lochner.
Guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen wunderbaren Vortrag. Und ich kann Ihnen so beipflichten, Sie haben so recht. Wir selber haben auch 7 Kinder und wir haben uns auch also an die Gebote oder so an gehalten, ja. Aber uns ist vor 4 Jahren der jüngste Sohn gestorben. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe eine übernatürliche Freude gespürt. Man kann es nicht sagen, weil das paradox ist, weil man das auch andersrum verstehen kann. Aber ich habe Jeden Tag. Also wir waren so in den Willen Gottes eingebunden und wir haben gedankt, auch für alles Leid gedankt. Wir hatten auch viel Leid. Und ich habe diesen Tod meines Sohnes so gut überstanden. Ich habe gesagt, Gott macht nie etwas Schlechtes. Es ist alles gut, was er tut. Und ich kann immer wieder sagen, heute auch die Weisheit. Es ist manchmal, ich habe auch viele Menschen, die so zu mir kommen und Rat holen. Und ich bin Krankenschwester vom Beruf und ich helfe auch vielen mit. Gott gibt das wirklich ein. Man muss sich nur ganz auf ihn einlassen. Und ich habe seit ein paar Monaten, nehme ich an dem Hagiotherapie-Kurs teil. Und das hat mir so viel Freude gemacht. Ich wusste nicht, ist es richtig, ist es verkehrt. Aber ich habe mich ganz auf Gott eingelassen. Ich habe ihm alles übergeben, meinen ganzen, mein Leben, mein Geist, mein Verstand. Und ich kann nur sagen, er hat alles gut gemacht. Und wir haben wirklich viele, viele Sorgen auch gehabt. Aber Gott ist so gut. Ich könnte so viel sagen. Die Zeit reichte. Und deswegen danke ich Ihnen. Ich danke Ihnen so sehr. Sie haben mir so aus der Seele gesprochen. Es ist so schön. Man muss sich nur auf Gott einlassen. Und man muss auch alles Negative in seine Hände legen.
Ja, gerade kommt mir der Gedanke, ob Sie über diese Erlebnisse nicht vielleicht eines Tages selber mal eine Sendung gestalten hier auf Radio Horeb.
Ich könnte so viel schreiben und so viel erzählen. Wir sind 35 Jahre verheiratet dieses Jahr. Und wir haben so viel erlebt. Auch hier bei uns in unserem Kreis. Ich bin seit 10 Jahren, bin ich im dritten Orden. Meine Tochter ist mit drin. Und mein Sohn, der Älteste, der wollte mal Priester werden und hat aber seine Frau dann kennengelernt. Er hat mal Jugendliche gefahren nach die See. Und das letzte Mädchen, das wurde dann seine Frau. Hat es sich auch nicht leicht gemacht, aber er war ziemlich am Anfang erst in den ersten Semestern. Ja, und die Frau war evangelisch und die ist Pastorin geworden. Und sie sind sehr glücklich zusammen. Die ergänzen sich beide und das ist ganz toll. Ja, 3 kleine Söhne sind da, also Jungs, ne? Und der betet sehr viel, er ist Kommunionhelfer und er tut auch sehr, sehr viel jetzt, das immer die Aspora für den Glauben auch, ne? Also, ich weiß nicht, also der liebe Gott ist einfach gut. Ich kann nur sagen, wir haben in allem Leid und in allem Kreuz so viel Freude oder so stark Gottes Hand geführt, dass wir gar nicht anders können, als einfach Danke sagen. Gott loben und preisen. Und ich gehe jeden Tag an die Grotte, ich schmücke die Grotte. Ich bete jeden Tag dort und mit meinen Kindern, die zu Hause sind, mit den 2. Und das ist uns so eine Freude. Wenn wir bloß ans Gebet denken, das macht schon so eine Freude, das Gebet. Und dann gehen wir auf den Friedhof und da beten wir, seitdem der Sohn tot ist, den Barmherzigkeitsrosenkranz, immer am Grab. Ja, schön. Wir wissen nicht, ob wir das für wen wir das auch tun. Und als der Junge gestorben war, er war knapp 15 Jahre, da sind wir abends nochmal auf dem Friedhof gewesen und haben das Abendgebet gebetet, waren noch 2 Franziskanerbrüder dabei. Und vor unseren Augen, wir waren sofort, da kam ein ganz heller Blitz vom Himmel runter ins Grab. Wir sind so zusammengeschreckt. Und das Ganze noch einmal. Und dann sind Sachen passiert, die kann man gar nicht. 2 Rosen, die bei der Mutter Gottes standen, die hatten die Köpfe gehangen und ich wollte sie entsorgen. Ich kam aber an dem Tag nicht dazu. Und als wir dann nach Hause kamen von der Beerdigung, da standen die Rosen wieder hoch, die Köpfe waren hoch. Und da sind noch ein paar Sachen passiert, die wir uns einfach nicht erklären können. Aber wir haben auch den Tod. Das war so ein, ich weiß nicht, man kann es ja nicht sagen, weil das vielleicht auch verkehrt verstanden wird. Wir haben so die Gnade Gottes gespürt, so den Frieden gespürt. Wir sind zusammengerückt. Mein Mann lag am Sterben, der wollte sterben, der ist wieder gesund geworden, Gott sei Dank. Und der Junge ist gestorben. Der hatte einen Schulunfall und hatte eine Blutung im Kopf gehabt. Aber was ich war allein zu Hause, was wir da erlebt haben, und das hat mich geprägt, das hat uns alle geprägt, auch unsere Kinder. Und deswegen kann ich Sie so verstehen. Ich bin oft hier, ich hab manchmal so eine lebendige Beziehung zu Gott auch, zu Christus. Ich drücke das Bild, ich merke, wie er die Arme vom Kreuz um mich herum legt, ja, und sagt, hab keine Angst. Oder ich schlage die Bibel auf und ich lese dann gerade diese Verse und zu einem fürchte dich nicht, geh weiter, ja. Und ich möchte Ihnen einfach danken. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemandem zusprechen kann, aber ich bete für so viele Menschen und irgendwie wird es Gott schon auch alles zum Guten wenden.
Und ich möchte Ihnen auch recht herzlich für Ihr Zeugnis danken, vor allem auch, das ist ja wunderbar, dass Sie das gesagt haben, Gott auch für das Leid danken. Da ist eine ganz große Weisheit von Gott dahinter. Denn er, und Sie bezeugen das ja, er geschenkt auch im Leid Heil, auch wenn wir es manchmal auf den ersten Blick gar nicht erkennen.
Ja.
Aber in dem Moment, wo ich auch dieses Leid annehme, und wie gesagt, ich kenne das ja auch, wir waren 31 Jahre verheiratet und dann ist meine Frau ganz plötzlich gestorben. Wenn wir das Leid im Dank gegen Gott annehmen, dann wird es uns zum Heil.
Ja.
Und ich hoffe, dass Sie da noch viel weitergeben können an Ihre Mitmenschen.
Ja? Ja. Aber da kommt mir jetzt irgendwie so als Gedanke, als Hörer vielleicht, ja, aber in dem Fall klappt es einfach immer auf jeden Fall. Also wenn es Leid ist, danke ich Gott, wenn es schön ist, danke ich Gott. Oder jetzt, wie Frau gesagt hat, mit dem Priesterberuf. Er war eigentlich auf dem Weg des Priesterberufs, okay, er hat geheiratet, auch okay. Irgendwo funktioniert es ja dann immer.
Das sage Dank für alles. Das ist der Auftrag, den wir haben.
Ja gut, aber dann kann ja machen, was sie will und einfach auch immer Dank sagen. Es funktioniert ja irgendwo immer.
Funktionieren? Ich würde sagen, ich gebe zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, da gerne auf als Buße, dass ich sage, überlegen Sie sich mal eine Viertelstunde lang nur, sprechen Sie Dankgebete für alles, wofür Sie Gott noch nie gedankt haben. Ich kann nur jedem empfehlen, der das noch nie getan hat. Vielleicht reicht eine Viertelstunde gar nicht. Vielleicht muss man eine ganze Stunde hernehmen. Mal wirklich sein Leben durchdanken. Ich habe bei dem, wo ich es das erste Mal gemacht habe, und ich mache es öfters, habe ich eine solche Freude erlebt. Und im Übrigen, das mit dem Danken, also da gibt's ja viele Erfahrungen, gerade beim Leid und bei Not. Oft kann Gott uns erst dann wirklich helfen, wenn wir das Kreuz mit Dank annehmen. Und dann kann er es verwandeln. Und wenn wir, solange wir sagen, nö, das Kreuz kann ich nicht und das will ich nicht und warum mutet mir Gott das so, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr und so, dann wird's schwer und dann breche ich zusammen. Aber wenn ich es mit Dank annehme, kann es jedem nur empfehlen, das auszuprobieren. Das muss man nicht theoretisieren, sondern das muss man tun.
Das muss man erfahren.
Ja.
Ja, gut, Herr Pfarrer.
Also, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ihnen auch. Gottes Segen.
Gottes Segen. Ihnen auch. Wiederhören.
Danke.
Ja, Herr Pfarrer Lochner, dem möchte ich mich anschließen im Namen der Hörer. Und wir dürfen Sie ja nochmal hören am nächsten Dienstag über die Gabe der Heilung. Kranken, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Bis dahin.
Ja, mir ist noch ein Gedanke eingefallen. Manche von unseren Hörern haben ja Internet und ich habe auch eine eigene Seite im Internet, eine sogenannte Webseite, www.gott-lebt.de. Da findet man eine ganze Menge zu diesen Themen auch an Beispielen, zum Beispiel Heilung. Ne? Ich habe also schon erleben dürfen, Heilung auf Gebet hin, bei mir selber, aber auch bei anderen Leuten. Also diese Dinge, die gibt es und es ist gut, darum zu wissen, dass es sie gibt.
Ganz wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Lochner.
Ja, Ihnen auch. Alles Gute.
Ja, liebe Hörer, Sie wissen ja, dass Sie die Sendung wie immer bestellen können als im Kassettendienst. Ich gebe die Nummer noch durch für unsere neuen Hörer. 0700 75 25 75 20. Das ist der Kassettendienst und die gleiche Nummer, nur hinten eine 5 statt der 0. Das wäre der Hörerservice, falls Sie noch Fragen zum Radio Horeb oder Programmhinweis oder sonst was erfragen wollen. Die Hörerservice-Nummer ist 0700 7525 7525. In ein paar Minuten möchten wir hier beim Radio Horeb abschließen mit dem Nachtgebet, wozu Sie ganz herzlich eingeladen sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Barlock.